übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Faktenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Faktenfolge von übers Leben, Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Heute zum Thema Traumapädagogik, belastete Kinder und Jugendliche gut begleiten. Mit mir heute hier ist Anke und Professor Dr. Daniela Braun. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Bevor ich Frau Professor Dr. Braun gleich vorstellen darf, würde ich einmal kurz in altbewährter Weise mit einer Reorientierung starten. Herzliche Einladung, den Boden unter den Füßen zu spüren, zu gucken, auf was für eine Unterlage stehe ich gerade, wenn ich auf dem Sofa sitze oder auf dem Stuhl hänge. Auch hier die Einladung, einmal das Möbelstück bewusst unterm Körper zu spüren, tief durchzuatmen. Wichtig beim Atmen ist immer, die Luft geht nicht nur rein, sondern am besten vollumfänglich auch wieder raus. Und den Raum wahrzunehmen und zu schauen, welche Farbe begegnet mir vielleicht gerade besonders häufig, wenn ich mich im Raum umschaue. Hier in unserem Besprechungsraum heute eignet sich die Farbe Rot. Die Malteser haben viel in ihrem Rotton. Zu Hause oder draußen ist es ein anderer Farbton. Alles ist an dieser Stelle in Ordnung. Frau Braun, Sie sind von Hause aus Erziehungswissenschaftlerin und bildende Künstlerin. Und wenn wir in Ihren Lebenslauf schauen, dann stellen wir fest, beides ging immer zusammen in all den Jahrzehnten, oder?
Das ist richtig. Ich bin auch Sozialpädagogin und Kunst hat mich von Anfang an meines Studiums begleitet. Und da ich mich nicht entscheiden wollte, habe ich einfach beides gemacht und habe festgestellt, dass mir erstens mal beides gut tut und aber auch fachlich ich beides sehr, sehr gut verbinden kann.
Und so haben Sie auch geforscht, unter anderem zum Thema Kunst und Resilienz im Umgang mit traumatisierten Kindern und was für eine Bedeutung künstlerisches Gestalten hat für die Resilienz.
Mhm. Resilienz ist ja die Widerstandskraft und Widerstandsfähigkeit, mit Krisen so umzugehen, dass nicht langfristig im Leben eine Beeinträchtigung geschieht. Krisen haben wir alle im Leben. Kinder erleben Krisen. Und die Frage war einfach die, wie kann Widerstandskraft bei Kindern gefördert werden, unterstützt werden? Und ein Ansatz war der, zu prüfen, ob künstlerisches Gestalten mit ganz unterschiedlichen künstlerischen Medien Kinder helfen würde. Tatsächlich haben wir herausgefunden, dass schwer traumatisierte Kinder über Kunst, Malen, Gestalten, Fotografieren, Filme drehen, eine Ausdrucksform finden, womit sie die Eindrücke, die sie nicht benennen können, oft nicht Worte dafür finden, sozusagen auf einer anderen Ebene ausdrücken können. Entweder auf einer anderen Ebene durch Film, durch Bilder oder auch beim Malen und Gestalten nonverbal. Und das ist das Entscheidende, nonverbale Symbole zu finden, die ich nutzen kann, womit ich sozusagen ein inneres Ventil öffne, meine Traumatisierung verarbeite und dadurch tatsächlich auch Resilienz entwickeln kann.
Und das erleben wir ja bis heute auch im Tal, insbesondere nach der Flut gab es wahnsinnig viele Projekte, in denen es darum ging, Raum zu schaffen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, dem Erlebten in irgendeiner Form künstlerischen Ausdruck zu verlangen. Und wir erleben aber bis heute auch hier vor Ort, dass es diese Angebote gibt und es nach wie vor auch 4 Jahre nach der Katastrophe von den Menschen sehr gerne angenommen wird. Würden Sie sagen, dass dieser Punkt der Möglichkeit, Dinge, die ich nicht benennen kann, auszudrücken, das zentrale Element ist, wo die Verarbeitung von belastenden Situationen sich bei Kindern unterscheidet, zu dem wir Erwachsene verarbeiten?
Also ich glaube, dass Kinder noch viel weniger Worte haben, je nachdem, wie alt sie auch sind, um das in Worte zu kleiden, was sie traumatisiert hat. Wir sehen ja selbst bei posttraumatischen Belastungsstörungen von Erwachsenen, dass sie lange Zeit brauchen, um das in Worte zu fassen. Bei Kindern tatsächlich das ist aber jetzt ein anderer Bereich, aber bei sexueller Traumatisierung finden sie oft die Worte nicht, die es ausdrücken könnten, was mit ihnen oder über sie hereingebrochen ist. Und das ist, nehme ich an, bei einer Flutkatastrophe ähnlich. Und wenn die Worte nicht da sind, brauchen Kinder Alternativen, um es auszudrücken. Das kann aber auch Musik sein, ja. Oder andere Kinder sprechen sehr auf Bewegung an. Jetzt bin ich keine Traumatherapeutin, ne, sondern bin als Sozialpädagogin und Erziehungswissenschaftlerin grundsätzlich befasst mit der Frage, was ist Salutogenese, also Gesundsein, Gesunderhaltung und auch Resilienz. Und das ist der entscheidende Punkt, Raum zu geben, finde was, was dich interessiert und wo du dich ausdrücken kannst.
Können Sie den Begriff Salutogenese noch mal kurz erklären?
Ja, das geht auf Antonovsky zurück. Das ist einfach die Theorie darüber, dass Gesundheit nicht ein Fakt ist im Sinne von Fehlen von Krankheit, sondern dass durch biologische, psychische, soziale, unterstützende Elemente Gesundheit sozusagen der Mensch für sich selber auch erreichen und kreieren, erschaffen kann. Auch wenn, sagen wir mal, eine handfeste Krankheit vorliegt. Also Gesundheit ist mehr als auch ein ganzheitliches Geschehen.
Dann. Vielen Dank dafür. Woran können Eltern denn erkennen, dass Kinder sich schwer tun mit der Verarbeitung von belastenden Erlebnissen?
Ja, vor allen Dingen daran, dass Kinder sich in ihrem Verhalten verändern. Also es gibt Kinder, die werden plötzlich sehr scheinbar aggressiv. Ich mag das Wort nicht gerne nennen, weil es so sehr stigmatisiert, aber sie sind sehr unzufrieden, sind sehr ärgerlich, haben offensichtlich eine Wut in sich, die sie auch nicht gut austragen können, oder wenn sie die austragen, dass sie sich gegen Sachen und andere Menschen richten, die Kinder manchmal selber sehr betroffen davon sind. Das ist die eine Seite. Es gibt aber auch Kinder, die ziehen sich sehr zurück, werden sehr still, hören auf, so eine offene Neugier zu haben, ja, und sind weniger engagiert, auch bei den Dingen, die sie groß, sehr stark interessieren. Vernachlässigen ihre Hobbys, haben keine Lust mehr zu lesen, machen viele Dinge, die Kinder einfach neugierig handelnd tun, und wobei sie aktiv sind, reduziert sich. Das sind ganz starke Symbole oder Hinweise dafür, dass bei Kindern etwas vor sich geht, was Eltern doch beachten sollten.
Würden Sie sagen, das unterscheidet sich auch noch je nach Entwicklungsalter?
Ja, wir müssen natürlich schauen. Es unterscheidet sich, glaube ich, nicht je nach Entwicklungsalter, sondern es unterscheidet sich zwischen den Geschlechtern. Weil Jungen grundsätzlich eher andere Bearbeitungsformen erlernt haben als Mädchen. So. Und vom Alter her würde ich sagen, kommt natürlich bei älteren Kindern, sage ich mal, zu Beginn der Pubertät, das ist Teenager, noch die Belastung der Pubertät hinzu. Das heißt, die würden dann nochmal anders damit umgehen, unter Umständen noch deutlicher in ihrem Verhalten völlig anders sein, als man es von ihnen kennt. Bei den jüngeren Kindern ist das Risiko natürlich, dass es unbemerkter verläuft, weil speziell bei den ruhigen Kindern, dann, die fallen ja dann wenig auf. Ich sag mal, in der Kita fällt ein sehr ruhiges Kind eher nicht so auf wie ein anderes Kind, was gerade morgens reinkommt und da eben drei Türme aufwischt. Also da muss man schon sehr sorgfältig hinschauen.
Was können Eltern oder Bezugspersonen dann tun, um so Spannungszustände zu regulieren oder mit solchen Belastungssymptomen umzugehen?
Offenheit für ein Gespräch. Versuchen viel so emotionale Beziehungsangebote zu machen, dass Kinder sich auch öffnen können. Also Angebote zum Kuscheln, zum gemeinsam was unternehmen. Es muss nicht Action sein, man muss nicht unbedingt große Aktivitäten planen. Wichtig ist, das Netzwerk, das Familiennetzwerk und auch das Freundesnetzwerk der Kinder zu unterstützen. Weil, das kennen wir von uns allen, manchmal sind die Eltern die Letzten, an die ich mich wende. Der beste Freund, die beste Freundin, egal wie alt ich bin, ist unter Umständen mir ein besserer Zugang, um mit Belastungen umzugehen. Und das sollten Eltern gerne unterstützen und das sehen. Und wenn sie das Gefühl haben, hier ist offensichtlich, sie fühlen sich überfordert oder das Belastungsszenario ist zu groß, brauchen sie natürlich auch externe Hilfe. Und dann gibt es ja auch gute Hilfsangebote.
Mhm. Und ich denke, wertvoll ist es an der Stelle ja auch zu gucken, was passt auf unser Familiensystem, ne? Also welches Bedürfnis gibt es und was wollen wir gerade stellen? Ich erinnere mich an die Situation einer Beisetzung, wo eine junge Mutter zu Grabe getragen wurde und zwei Kindergartenmamas haben es geschafft, ihre Kinder mit auf den Friedhof zu bringen. Und die Jungs, auch der Junge der verstorbenen Mama, die haben Verstecken gespielt zwischen den Gräbern. Ne? Das hat unter den älteren Beerdigungsbesuchern für sehr viel Irritation gesorgt. Und mir gab es tatsächlich so ein bisschen einen inneren Frieden, dass einfach der Raum dann da war und alle getragen haben, dass das jetzt die richtige, für den Moment in dieser Situation die richtige Variante war, damit umzugehen. Man hat dann verhindert, dass sie eine Wasserschlacht machen. Das wäre vielleicht doch ein Ticken zu weit gegangen, aber so.
Aber das ist genau wichtig. Das ist ein Beispiel, ein sehr ungewöhnliches Beispiel, aber genau ein Beispiel dafür, dass die Kinder nicht mit unseren erwachsenen Vorstellungen, wie Trauer und Bearbeitung funktioniert, das nicht übergestülpt bekommen sollen. Also sie können damit konfrontiert werden, das gerne, aber wenn die dann Verstecken spielen, dann ist das in dem Moment auch das richtige Ventil. Alles andere wäre vielleicht unaushaltbar für die Kinder gewesen. Und wir dürfen nicht mit unseren Normvorstellungen dann so eine, verbale Sanktionierung machen, nach dem Motto, wir sind auf dem Friedhof, das geht doch nicht, das könnt ihr nicht machen. Nein, gerade das, wenn es euch gut tut, macht das. Damit heißt es nicht, laissez-faire zu sein, aber in so Krisensituationen sehr gut sich reinzuspüren, wie viel Ablenkung und auch ungewöhnliche Verhaltensweisen brauchen Kinder jetzt, um im Grunde damit fertig zu werden. Und Bewegung ist dann auch.
Bewegung ist dann hier.
Ja. Also weinen auch, aber Bewegung ist ein ganz gutes Ventil. Ich habe eben gesagt, ist manchmal geschlechtsspezifisch auch, dass die Kinder da Verarbeitungsprozesse machen. Aber viel Bewegung dient häufig auch speziell Jungen, nicht nur Jungen, auch Mädchen, dazu einfach sich auszuagieren, das Adrenalin loszuwerden letztendlich und tatsächlich auch ein bisschen zur Ruhe kommen zu können.
Als Kunsttherapeutin haben Sie einen besonderen Zugang auch zum Themenbereich Kunst. Wir haben das eben schon mal angedeutet, aber inwieweit können da kreative Ansätze Kinder nochmal bei der Verarbeitung helfen?
Ja, mit kreativen Ansätzen in dem Kontext sind gestalterische Prozesse jeder Art gemeint. Das heißt, es geht nicht drum, um etwas zu malen, ja. Also auch man sollte die Kinder nicht anhalten, mal das, was dich belastet. Das ist völlig verfehlt. Das ist so ergebnisorientiert, wie wir es als Erwachsene gerne hätten. Sondern es geht einfach darum, in freien, kreativen Prozessen Material zu suchen, verschiedenster Art. Das, was mich anspringt, ist schmutzig. Und nicht zu wissen, wohin es geht, aber sich im Grunde verführen zu lassen vom Material, von den Farben, von den spontanen Ideen. Und da geht's drum, die Kinder dabei zu begleiten und zu ermutigen, dass nichts unmöglich ist. Alles geht, alles gestaltet werden darf und nichts einem Zweck folgt. Ja, und häufig ist es so, dass die Kinder dann so zufrieden und stolz mit ihrem Ergebnis sind, was auch immer das sein mag, ja, das müssen wir gar nicht erkennen können. Und dann haben sie Lust, darüber zu erzählen, häufig. Wenn sie einen Erwachsenen haben, der sie begleitet. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass ein Kind ein Bild gemalt hat mit ganz unterschiedlichen Figuren. und hinterher alles drüber gemalt hat mit dunkelbraun-rot. Man konnte vorher nichts mehr erkennen.
Okay.
So, und die Frage war, also nicht intervenieren und sagen, oh, wie schade, ne? Jetzt ist alles weg, sondern die Frage war, was hast du damit gemeint? Ach, das ist ganz einfach, das war ein Theaterstück und dann fiel der Vorhang.
Ja.
Und das ist aber in dem Resilienzprojekt bei traumatisierten Kindern passiert. So, das heißt, Kinder haben symbolisch reagiert. Es standen Figuren auf der Bühne, wer auch immer das war. Das hat das Kind nicht benannt. Der Vorhang fiel und das war symbolisch. Damit ist das Bild jetzt abgeschlossen. Gut, stand auf und gespielt.
Nee.
So, und solche Dinge, die müssten zugelassen werden, ohne dass wir als Erwachsene unsere Vorstellung, oh, wie schade, das schöne Bild, jetzt kann man ja nichts mehr erkennen, was soll das denn? Das sind ja unsere Vorstellungen, die wir dann rüberstülpen. Nee, wir müssen ganz klein werden. Korczak hat mal gesagt, man muss sich zur Gefühlswelt des Kindes emporklimmen. Also wir müssen ganz klein bescheiden werden und sagen, magst du mir erzählen, was du gedacht hast? Und zack, das ist die Antwort. Und dann ist auch gut so.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, manchmal kann es an einen Punkt kommen, wo Eltern vielleicht nicht mehr weiter wissen und große Fragezeichen haben in der Unsicherheit, wie das fürs Familiensystem und für die Kinder weitergehen kann. Wo finden denn Eltern Unterstützung?
Na, ich denke schon auch erstmal ganz nah in der Familie. Ne? So, indem sie mit junge Eltern haben viele Freunde, bekannte Familien, dann miteinander offen sprechen. So, dass das eine und professionelle Unterstützung gibt es natürlich in diesen Erziehungsberatungsstellen, Anlaufzentren für Traumatisierung. Jugendämter. Man sollte keine Angst vor Jugendämtern haben, auch in der Beratung. Finden Eltern dort zumindest gute Ansprechpartner, die ihnen weiterhelfen können.
Das ist der eigentliche Job eines Jugendamtes.
Richtig.
Das heißt nicht Kinder.
Genau, richtig. Der ist Beratung, ja. Hilfestellung, Unterstützung. Aber auch, es gibt sehr viele pädagogische Fachkräfte in Kita und Schulen, die sich mittlerweile auch um traumapädagogische Kenntnisse bemühen und weiterbilden. Und durchaus ist auch ein offenes Gespräch mit den pädagogischen Kräften aus dem Umfeld des Kindes sinnvoll und angebracht.
Das ist eine schöne Überleitung zu einem Angebot der Hochschule Koblenz tatsächlich. Denn Sie haben an der Hochschule das Qualifizierungsangebot im Bereich der Traumapädagogik ausgebaut in den vergangenen zwei Jahren. Wollen Sie uns verraten, was interessierte Fachkräfte, die Lust haben, sich noch weiterzubilden, dort erwartet?
Ja, es ist ein Weiterbildungsmasterstudiengang. Der existiert schon länger und hat aber mehrere Schwerpunkte, die gewählt werden können. Der Studiengang heißt MAX, also Master für Kindheits- und Sozialwissenschaften. Wir haben gedacht, das ist ein nettes Akronym. Und seit zwei Jahren haben wir dann aufgrund der Rückmeldungen von Erzieherinnen und Fachkräften und Lehrerinnen auch aus Flutgebieten tatsächlich uns überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, die Traumapädagogik anzubieten und diesen Schwerpunkt zu installieren. Dieser Weiterbildungsmaster wird üblicherweise, tritt man den an mit einem Bachelorabschluss, aber man kann auch über eine Eignungsprüfung letztendlich ohne als Erzieherin mit in den Studiengang einsteigen. Das ist hier gesetzlich im Land Rheinland-Pfalz möglich. Das ist sehr schön. Und uns hat sehr bewegt tatsächlich die Nachfragen aus den Kindertagesstätten, aber auch aus den Schulen. Was machen wir? Wir haben offensichtlich hier traumatisierte Kinder. Wir können nicht therapieren, aber wir möchten verstehen und wir möchten pädagogisch unterstützen können. Sowohl die Eltern als auch das Umfeld, aber auch die Kinder in der einzelnen Situation. So. Und das war der Grund, warum wir uns dann auf den Weg gemacht haben und den Schwerpunkt Traumapädagogik gebildet haben. Der kann abgeschlossen werden mit einem Zertifikatskurs. Und der kann aber auch dann sozusagen als Studiengang, als Master studiert werden. Also die Masterabsolventinnen bei uns bekommen noch den Zertifikatskurs extra bescheinigt. Also es gibt da eine hohe Flexibilität.
Und es ist ja so, dass die Systeme, die Sie eben aufgezählt haben, vermehrt ja die Belastung zu tragen haben und das gar nicht unbedingt jetzt, wie wir das hier regional durch die Flut erleben oder wie die Systeme vielleicht auch noch stellenweise Corona in den Knochen haben, denn aufgrund der vielen Belastungen und Krisen, die wir ja weltweit gerade erleben, wir Erwachsene, wenn wir die Nachrichten anschalten und sehen, was passiert auf der Welt, Kriegsflüchtlinge, Klimaschutzsuchende, also es ist viel in Bewegung, es ist viel Unsicherheit, ja sehr wertvoll, wenn pädagogische Fachkräfte an der Stelle eine Sicherheit nicht nur für sich, sondern auch fürs System und ihre Schützlinge dann gewinnen können. Nun ist es aber so, wir haben jetzt alle für die Podcastaufnahme unser Smartphone weggepackt. Die Chance ist groß, wenn wir gleich draufschauen, sind die nächsten 3 Eilmeldungen aufgeploppt, weil irgendwas wieder passiert auf diesem Erdenball. Gestiegene Preise, Kriege, Unsicherheiten im gesellschaftlichen Miteinander, die Sorge um die Natur, all das arbeitet irgendwie an uns Erwachsenen. Was würden Sie denn sagen, worauf ist zu achten, wenn meine Kinder zu Hause vielleicht nachfragen oder diese Themen aufgreifen? Wie können wir als Erwachsene gut und verantwortungsvoll damit umgehen?
Das ist eine ganz klassische Frage, die uns unsere Studierenden auch stellen. Auch die aus den frühpädagogischen Studiengängen, die in Kitas arbeiten. Weil in den Kitas ist Flucht und auch die Situation Fluchterfahrung ist Thema und auch Krieg ist Thema, ganz klar. Und Kindern etwas zu verheimlichen funktioniert sowieso nicht. Ja, insofern ist es wichtig, wenn Kinder das Thema aufbringen, sie ernst zu nehmen und auch ernst mit ihnen zu sprechen, ernsthaft. Das heißt nicht, ihnen Angst einzujagen. Das heißt natürlich auch nicht, ihnen in irgendeiner Form die Krisen noch dramaturgisch besonders auszumalen oder sie hilflos zu machen oder zu beschwichtigen, kein Thema, hier kommt kein Krieg. Tatsächlich ist es mir passiert, vor 3 Wochen noch, ich sitze im Auto, komme mit meinen 4 Enkeln von hier der Rodebahn an der Lorelei, ne? Wir hatten einen sensationellen Tag, fragt einer für mich von hinten, immer, Oma, glaubst du eigentlich auch, dass es jetzt bald Krieg gibt? Die sind zwischen 6 und 10, alle 4, ne? Also ich musste schlucken während der Autofahrt, ne? Und dann habe ich mich aufs Thema eingelassen. Die Frage war, wie kommst du da drauf? Ja, sprechen wir alle drüber in der Schule, ne? Und da ernsthaft und ehrlich Antwort zu geben, aber nicht unsere Erwachsenenängste den Kindern zu vermitteln, sondern tatsächlich als Erwachsene auch so stark zu sein, zu sagen, wir verbreiten Zuversicht. Wir reden drüber, wie kommst du drauf, mit wem hast du gesprochen, die Kinder ernsthaft zu fragen, was sie bedrückt, aber mit einer erwachsenen Zuversicht, wo auch immer wir die herholen, ja, da gibt's ja religiöse Möglichkeiten, rein vom Sachverstand her oder wie auch immer, aber Zuversicht den Kindern zu geben, dass sie A, nicht allein sind, B, Freunde haben, C, Erwachsene haben, die auf ihrer Seite sind und D, es ganz wichtig ist, auch andere Kinder mit anderen Erfahrungen einfach zu versuchen, zu unterstützen, mit ihnen zu spielen, sie einzubinden und ihnen zuzuhören. Das hört sich jetzt so nach einem einfachen Rezept an. Aber wir können die Kinder nicht abhalten von den Krisen. Selbst wenn wir den Fernseher auslassen, ja, oder das Smartphone, bekommen sie ja die anderen Kinder hautnah in den Schulen, in den Kita mit. Und an der Stelle, die erzählen nicht immer über ihre Situation, aber manchmal kommt da so eine Frage. Und das ernst nehmen und begleiten, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für pädagogische Begleitung.
Und bei Ihnen persönlich, wie ist das? Wie begegnen Sie stressbehafteten Zeiten? Haben Sie da einen Tipp?
Jo, also ich glaube nicht, dass nur das eine funktioniert oder das eine. Ich habe mich bemüht, so ein Portfolio zu entwickeln. Einmal mein Atelier und meine Kunst waren immer fein. Ja, das macht den Kopf leer, bringt das Hirn in einen Zustand, wo man sich um andere Dinge kümmert, ja, die auch sehr konstruktiv sind und sehr befriedigend sind. Das ist das eine. Das andere ist, ich liebe den Umgang mit Tieren, was Kindern übrigens auch hilft. Ich habe einen Therapiehund und tatsächlich ein Pferdchen. Das habe ich mir im Alter jetzt gegönnt, sozusagen. Vorher war nicht so viel Zeit. Das hat mir aber immer geholfen, mit Tieren umzugehen. Aber viel naheliegender ist es, und jenseits der Kunst, viel naheliegender ist es, was immer funktioniert, sich gute Orte zu visualisieren. Also sich vorzustellen, wo fühle ich mich wohl, wo ist es fein, ein Bild im Kopf zu erzeugen, was mir einfach gut tut. Das ist eine einfache Technik, die kann man auch jedem Kind vermitteln, jedem Erwachsenen vermitteln. Man muss sich einfach nur mit seiner Imagination, Fantasie bedienen. Das funktioniert.
Wir kommen schon zum Ende unserer Folge und sammeln nicht nur mit den Menschen, die ihre Geschichten mit uns teilen, sondern auch mit den eingeladenen Expertinnen und Expertinnen Marienstein-Momente. Aus dem therapeutischen Setting kennt man das als die Bohne des Tages oder die Bohne der Woche. Und weil der Marienstein hier regional eine kleine Besonderheit ist, ich weiß gar nicht, Frau Braun, kannten Sie den Marienstein vorher, bevor wir
Ihnen das gesagt haben?
Also der Marienstein ist entstanden, oder dieser türkisblaue Stein ist entstanden irgendwann im 15. und 16. Jahrhundert, die Eifel hoch beim Abbau von Erz, und in Kombination mit Wasser sind diese wunderbaren kleinen und ganz unterschiedlich geformten Steine entstanden, die hier vor Ort tatsächlich von Juwelieren auch verarbeitet werden zu Schmuck. Und wenn man Einheimische trifft, dann berichten die gerne davon, dass sie als Kinder an der A entlang waren oder auch im Erwachsenenalter im Sommer immer die Augen nach diesen kleinen funkelnden türkisfarbenen Steinen aufhalten. Und so ist unsere Idee, die Zuhörenden einzuladen, nicht nur an unseren Marienstein-Momenten teilzunehmen, sondern vielleicht für sich auch über die Tage hinweg bis zu unserer nächsten Podcast-Folge zu schauen, was für kleine, feine Momente über den Tag können uns denn begegnen, wenn wir uns eine Chance geben, diese wahrzunehmen. Haben Sie so einen kleinen, feinen Glücksmoment aus den vergangenen Tagen oder der Perspektive auf die kommenden Tage? Gibt's was, was Sie erfreut hat?
Was ganz Einfaches: indem ich häufig mit dem Auto unterwegs bin, komme ich an herrlichen Rapsfeldern vorbei. Allerdings auch auf Spazierwegen, aber jetzt bin ich in den letzten Tagen immer wieder an Rapsfeldern vorbeigefahren. Und ja, dann, das ist einfach zauberhaft schön. Das Bild kann ich auch immer wieder neu imaginieren. Dieses Gelb, dieses leuchtende, gerade wenn die Sonne so scheint, dieses leuchtende Gelb. Und dann auch noch sehr weit und sehr großzügig. Die Felder sind ja sehr groß. Ja. Und da muss ich immer lächeln. Das finde ich immer wunderschön. Und naja, wenn es mal November ist und Regen oder so, dann denke ich bestimmt um das Rapsfeld. Bei der Gelegenheit fällt mir auch noch eine Story ein.
Ja.
Im Rahmen von Kunst und Resilienz hat ein Kind den kleinen Prinzen gemalt, musste das für Hausaufgabe malen, und hat zwei Bilder gemalt, auch wieder symbolisch. Das eine Bild hat den Prinzen gemalt und den Fuchs, Kornfeld, und rechts daneben so ein paar Halme Kornfeld. Ne? Und das zweite Bild war nur in Gelb und Golden, feine Striche von oben bis unten. Das denke ich immer dran, wenn ich ans Rapsfeld denke. Und dann muss ich auch wirklich lächeln, weil das ist Resilienz. Habe ich gefragt, wozu brauchst du zwei Bilder? Das eine Bild ist Hausaufgabe. So will die Lehrerin das haben. Der Fuchs im Kornfeld. Da ist der Fuchs, da ist der kleine Prinz und da ist das Kornfeld. Und das andere Bild sagt er so: Mensch, Wenn ich vor dem Kornfeld stehe, sehe ich da hinten doch den Fuchs nicht. Das war resilient für mich, weil das Kind hat gesagt, naja gut, das will die Lehrerin haben, aber das ist für mich der Fuchs im Kornfeld. Und daran denke ich, wenn ich die Rapsfelder sehe.
Das war eine schöne Geschichte. Vielen Dank. Nicole, hast du einen Glücksmoment?
Ja, ich denke an Buchengrün. Ich war klettern im Kletterwald. Und das ist so schön. Das macht so viel Spaß. Wir waren mit meinem Patenkind da, waren so weit in den Baumwipfeln. Jetzt mit diesem frischen Grün. Das ist, als wäre dieser Wald eine Kathedrale. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Diese Bäume sind so hoch und man ist oben irgendwie zwischen diesen Baumwipfeln und spürt die eigene Kraft nochmal. Das, was man als Kind so ganz selbstverständlich gemacht hat, geklettert ist und sich ausprobiert hat, macht man so im Alltag ja gar nicht mehr. Und für mich ist Klettern immer wieder so ein Erlebnis, wo ich denke, boah, ich kann ja noch was. Also da steckt noch ganz viel Kind in mir und große Freude über die Schönheit der Natur, an der ich so teilhaben kann, ne, wenn ich oben zwischen diesen Bäumen bin.
Anke, ich habe Post bekommen und es war weder eine Rechnung noch Werbung, sondern meine Nichten haben mir Kunstwerke geschickt, weil ich einen Bilderrahmen habe, weil ich regelmäßig dann die Kunstwerke durchtauschen darf. Und ich freue mich immer sehr mit den Nichten, weil ich gerne mitmache, wenn ich vor Ort bin, weil die haben so einen Schrank, wo sie sich alles rausnehmen dürfen. Das ist alles mit Piktogrammen beschriftet, so dass auch die Kleinere, die noch nicht lesen kann, weiß, was sie in welcher Kiste findet. Manchmal ist das sehr ordnungsgemäß. Aber sie können an alles dran und dann können die sich einfach austoben mit dem, worauf sie Lust haben. Und offensichtlich hatten sie ganz viel Lust auf Meerjungfrauen-Sticker, weil ich habe, es ist eine Meerjungfrau an der anderen. Und ich dachte, schön, Meerjungfrauen-Geschichte von dem großen amerikanischen Feintrick. Hersteller ist auch meine Geschichte zu Kindertagen gewesen. Von daher fühlte ich mich sehr abgeholt von diesem Kunstwerk und darf mich daran erfreuen. Und wie schön ist es, mal keine Rechnung auf dem Briefkasten zu ziehen.
Wir enden die Folge immer mit einer kleinen Orientierungsübung. Ruckeln uns nochmal so auf den Stuhl ein, schauen, dass Körper und Geist gut in Verbindung sind, indem wir den Außenkontakt wahrnehmen. Atmen dreimal tief durch. Schauen uns im Raum um und sagen ganz herzlich Danke, Professor Braun. War sehr interessant und wird vielleicht einigen Menschen hier vor Ort oder auch darüber hinaus helfen, wenn es Schwierigkeiten gibt. In der Familie, im Umfeld, wenn Menschen jetzt wissen, wo sie Hilfe bekommen können. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke auch.
Bis bald.